Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 12. September 2024. Die Welt ist interessant und siehe, die Welt ist nicht verdammt. Es bewegt sich einiges, vieles in die falsche Richtung, aber wenn etwas in die falsche Richtung läuft, dann hat das zumindest die positive Eigenschaft, dass wir früher oder später merken, dass es in die falsche Richtung läuft. Und so ist die Wirklichkeit eine ewige Botschaft an uns, an die Menschen, die wir ja meistens irren, ohne es zu merken. Ja, dann, wenn wir am stärksten, am größten irren, dann glauben wir uns oft im Besitz der Wahrheit. Das allerdings ist die gröbste, aber auch menschlichste Selbsttäuschung, die es immer wieder in der Geschichte natürlich gegeben hat. Ein ständiger Begleiter der Conditio Humana. Jetzt aber die neue gedruckte Ausgabe der Weltwoche. Hier habe ich das Titelbild in elektronischer Form für Sie. Wir beschäftigen uns mit dem Fall Ameti. Sie haben das schon mitbekommen, natürlich online. Einige Berichte aus unterschiedlicher Perspektive bereits zu diesem Fall, der die Gemüter stark bewegt und der natürlich Kontroversen auslöst. Auf der einen Seite diese völlig abstruse Ballerei gegen ein Katalogtitelbild mit heiligen Motiven. Jesus und Jungfrau Maria. Ich meine, wie kann eine junge Frau auf die Idee kommen, im Luftpistolenkeller zum Dampfablassen auf ein Bild zu schießen, auf dem eine Mutter und ihr noch sehr, sehr kleines Kind zu sehen ist? Ich meine, was öffnen sich da für seelische Abgründe? Jetzt mal ganz abgesehen davon, was es bedeutet, wenn man auf diese christlichen Symbole schießt. Ich meine, das sind tatsächlich Grabenbrüche des Inneren, das sind Unheimlichkeiten, monströse Dunkelkammern eines Innenlebens, die da zum Vorschein kommen. Und das hat natürlich verständlicherweise ganz heftige Empörung ausgelöst. Auf der anderen Seite, und das argumentieren eben auch einige unserer Autoren, nicht zuletzt ich, dürfen wir aufgrund dieser völlig abstrusen Monstrosität nun auch nicht in eine Inquisitorenmentalität verfallen. Und Daniel Rieser, unser Kollege, hat die Titelgeschichte dazu formuliert: Fri Sanya Ameti gegen den religiösen Eifer der Cancel Culture, das Pharisäertum, aber wir haben auch andere Beiträge dazu. Typisch Weltwoche, aus unterschiedlicher Perspektive beurteilen wir diesen Fall. Und ich bin immer sehr gespannt, wie Sie das sehen. Wir haben einige Zuschriften erhalten. Wenn Sie da sich engagieren wollen, machen Sie unbedingt mit in unseren Forumsdebatten. Für uns sehr, sehr lehrreich, dass wir immer wieder sehen, wo unsere Leserschaft, die sich ja aus unterschiedlichsten Bezirken unserer Gesellschaft zusammensetzt, was unsere Leserschaft denkt, wie das bei ihr ankommt. China ist interessant, Eindrücke, Gespräche, Begegnungen in Shanghai. Ich habe noch einmal meine Beobachtungen zusammengefasst von letzter Woche, als ich in China war, sehr, sehr beeindruckend. Dieses Mal auch ein paar geschichtliche Erkenntnisse, die ich da aufschnappen konnte und die meines Erachtens wichtig sind, um dieses Land zu verstehen. Dieses faszinierende Land, das für die Schweiz, für Europa, für die ganze Welt natürlich eine Herausforderung des Wettbewerbs darstellt, eine Herausforderung, die wir annehmen sollten. Bringt nichts, die Chinesen einmauern zu wollen mit Zöllen, mit Protektionismus, dann mauern wir uns selber ein, die Mauer sozusagen als Sinnbild der Kapitulation vor dem Wettbewerb, als Sinnbild der Schwäche. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Ich bin auch überzeugt, dass wir nicht Angst haben müssen vor China, auch wenn uns nicht alles passt, was dort läuft. Aber mir passt ja auch nicht alles, was in der Schweiz läuft. Ungeachtet dessen bin ich ein begeisterter Schweizer. Also bleiben wir auch da auf dem Teppich, versuchen wir auf Tuchfühlung mit der Wirklichkeit zu bleiben. Philosophin für alle Fälle, wie Meisterstrategin Katja Gentinetta die Schweiz Richtung NATO und EU lenkt. Ein Porträt von Christoph Mörgeli, dieser jetzt sehr wichtigen in, entscheidende Positionen aufgerückten Vorzeigephilosophin, die ja schon in vielen, vielen Funktionen in der Schweiz gewirkt hat und immer auch wieder aufs Neue da sozusagen an die Hebel der relativen Macht gelangt. Swatch ist unterbewertet. Hans Kaufmann mit einer sehr interessanten Intervention zu einer Debatte. Sie haben einiges lesen können über die Swatch Group, auch viel Kritik, viel Vorwürfe. Und Hans Kaufmann, der frühere Chefökonom der Bank Julius Baer, ein sehr erfahrener und auch kundiger Beobachter der Aktienmärkte, er kommt zu einer ganz anderen Einschätzung als das, was Sie bisher haben lesen können, fundiert natürlich mit Argumenten unterfüttert. Swatch ist unterbewertet, was mich natürlich freut, denn Schweizer Firmen, die eine globale Ausstrahlung haben, wie eben die Swatch Group, da ist es sozusagen fast schon ein patriotisches Hochamt, wenn es diesen Firmen gut geht. Da müssen wir immer wieder dankbar sein als Schweizer, dass wir solche Firmen haben. Alles andere als selbstverständlich. Schule zurück zu Stift und Papier, aufhören mit diesen pseudo-postmodernen Bildungstheorien. Und der frühere Botschafter Paul Widmer mit einer neuen inoffiziellen Serie in der Weltwoche Sternstunden der Schweizer Diplomatie zu Zar Alexander I. war ein Glücksfall für die Schweiz. Lesen Sie, was der Geschichtskundige, der sehr Geschichtsgelehrte, muss ich korrekterweise sagen, der Geschichtsgelehrte, frühere Botschafter Paul Widmer, zum russischen Zaren zu sagen hat, den mit der Schweiz eine hochinteressante Geschichte verbindet. Wenden wir uns nun den aktuellen Nachrichten zu. Das Fernsehduell zwischen Kamala Harris und Donald Trump ist in der Beurteilung der Medien eindeutig ausgefallen. Trump sei der klare Verlierer, Kamala Harris die eindeutige, die ebenso eindeutige, überraschende Gewinnerin. Der Hype um die von den Demokraten aus dem Hut gezauberte, dieser Hype geht weiter. Und es mehren sich jetzt die Stimmen, die sagen, Trump drohte oder ist schon den Demokraten in die Falle geraten. Zuerst habe er sich zu diesem Fernsehduell gegen den Präsidenten, den eigentlichen Amtsinhaber, über den niemand mehr redet, Joe Biden, hineinlocken lassen. Das wiederum habe den Demokraten die Gelegenheit gegeben, diesen Präsidenten, der sich da vor aller Augen als nicht mehr amtstauglich entlarvt und entpuppt habe, diesen Präsidenten auszuwechseln, eine neue Kandidatin zu nehmen. Und jetzt in diesem Fernsehduell sei es Kamala Harris gelungen, Trump bei der Eitelkeit zu packen, ihn als alt, humorlos, unsympathisch wirken zu lassen, während sie gut vorbereitet gewirkt habe und das Ganze im Griff gehabt habe. Das ist so etwas der Tenor. Auch in konservativen Kreisen der Vereinigten Staaten lesen wir das. Mehr oder weniger alle Meinungen der Medien gehen da in diese Richtungen. Ich habe das Duell gestern mir auch angeschaut und so einen eindeutigen Befund nicht gehabt. Ich wundere mich sogar und staune über die kollektive Oberflächlichkeit. Ich meine, ich fand das in der Diskussion gestern geradezu abwegig, wie sich die Vizepräsidentin Kamala Harris, das war sozusagen ihre Hauptstrategie, versucht hat zu distanzieren von der Biden-Regierung. Wenn sie Trump da zu packen versucht, dann sagt sie einfach, ja, sie sei nicht Joe Biden, sie sei da eine andere Kandidatin, sie sei eine neue Person, als ob sie da in dieser Regierung nicht als Vizepräsidentin gewirkt habe. Also wie sie sich da Houdini-mäßig, entfesselungsmäßig aus dieser Situation herausgeschlängelt hat, das finde ich interessant. Und wie eben vor allem auch die Amerikaner auf so ein Fernsehduell letztlich abfahren können, wie sie da etwas hineininterpretieren können. Ich meine, die Kamala Harris mag sich da besser positioniert haben, als man das vielleicht erwartet hat, aber wo sind die Aussagen, wo sind die inhaltlichen Ansagen, wo sind da die verbindlichen, sachlichen Erklärungen? Und da fand ich einen Trump viel stärker und auch viel insistierender. Aber wir werden sehen, da können die Einschätzungen auseinandergehen. Für mich nach wie vor hier sehr viel Wunschdenken, zwanghafte Projektion drin, aber eben in den kollektiven Beurteilungsprozessen solcher Fernsehduelle, da mögen die entsprechenden Akzente dann am Schluss differieren. Sie schneide besser ab im Duell. Ja, wo denn in der Sachlichkeit, wo denn in der ganzen Präsentation ihres Programms, aber ich höre jetzt schon die Einwände von den PR-Sachverständigen. Ja, bei diesen Fernsehduellen geht es eben nicht um die Sache, sondern es geht eben um die Wirkung, es geht ums Image und all diese flüchtigen, diese ätherischen Dinge. Nein, ich glaube, dass es im Moment auch in den USA weniger ums Image, weniger um diesen Firlefanz, um diesen Gugus geht, der da immer in den Medien verhandelt wird, sondern es geht um ganz handfeste Fragen. Es geht nämlich um die Frage, wie gehen wir mit der Migration um? Wie gehen wir mit der Inflation um? Wie gehen wir mit der Wirtschaft um? Machen wir weiter mit dieser Cancel Culture, mit dieser Woke Culture? Und vor allem, wo stehen die Vereinigten Staaten von Amerika in der Welt? Sind sie der Weltpolizist, der neokonservative Quasi-Imperialist, der überall eingreift, seine Basen ausdehnt, mit China in Konflikt steigt, mit Russland in Konflikt steigt, diesen ganzen Ukraine-Krieg befeuert im Irrglauben oder im Glauben, nennen wir es mal wertneutral so, im Glauben, dass die Ukraine gewinnen könne und vor allem, was würde das bedeuten, wenn die Ukraine gewinnt, das heißt die Russen aus ihrem Land hinauswirft, dann würde ja die Ukraine wiederum belohnt für ihre politischen Fehler, auch im Umgang mit den eigenen russischen Minderheiten. Was ist da die Perspektive für Europa? Also das sind doch alles ganz handfeste Zentralfragen, die man nicht einfach damit zum Verschwinden bringen kann, wenn man sich ergötzt an einem ja PR-mäßig vielleicht erfreulich oder überraschend guten Auftritt einer Vizepräsidentin, die bis jetzt noch überhaupt keinen politischen Akzent gesetzt hat, die ja auch bei der letzten Ausmarchung der Demokraten überhaupt nicht stark abgeschnitten hat. Wir haben kein Ausgabenproblem, sagt SP-Co-Präsident Cedric Wermuth im Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung und greift die Sparpolitik des Bundes an. Die Grenzdebatte schwappt auf die Schweiz über, auch das nach wie vor das große Thema, jetzt wo sie in Deutschland die Grenzen kontrollieren, auch mit ziemlich polemischen Filmen gegenüber der Schweiz. Man zeigt also halb verpixelte Filmschnipsel in den Nachrichten, die beweisen sollen, wie die Schweizer Grenzschützer da einfach unbesehen Migranten nach Deutschland durchwinken, was aber nicht stimmt. Ich habe gestern mit der Schweizer Botschafterin in Berlin sprechen können, mit Livia Loy, und sie hat mir gesagt, das seien irreführende Darstellungen, denn die Schweiz habe schlicht keine Handhabe, Leute festzuhalten in der Eidgenossenschaft. Auf welcher Grundlage solle man das tun? Wenn jemand nach Deutschland überreisen solle, dann ist das die Aufgabe der deutschen Behörden, ihre Grenzen entsprechend anzuschauen, aber nicht noch diese Seitenhiebe gegen die Schweiz. Was allerdings natürlich nachvollziehbar ist, jetzt aus deutscher Sicht, die Deutschen haben so viele Migranten aufgenommen, sehr viele, mehr als andere Länder, wobei auch nicht mehr als die Schweiz pro Kopf der Bevölkerung. Und das drückt natürlich auch auf die Stimmung wegen der Wahlen, all dieser Dinge. Aber Entschuldigung, wer hat denn diese Flüchtlingspolitik entschieden? Das sind die Regierungen in Berlin gewesen. Und für diese Regierungen sind am Schluss die deutschen Wähler verantwortlich. Da kann man nicht die Schweizer jetzt plötzlich in die Rolle des schwarzen Peters oder des schwarzen Schafs gar schieben. Nicht nur geben, sondern auch einfordern. In der ständerätlichen Debatte zur Entwicklungshilfe sind interessante Töne gestern zu vernehmen gewesen. Vor allem die Bürgerlichen sprechen sich dafür aus, dass die Eidgenossenschaft gegenüber den Staaten in Afrika, gegenüber bestimmten Migrationsabsendern, gewissermaßen Herkunftsländern der Migration, vehementer und auch fordernder auftritt, Entwicklungshilfe nicht mehr einfach grenzenlos verschleudere in diese Regionen, eben sei es Afrika, andere Länder, Nahe Osten und so weiter, sondern dass man auch hier ganz entschieden nur noch mit Ländern zusammenarbeite, die bereit sein, auch Migranten wieder zurückzunehmen. Das ist eine ganz wichtige Forderung, die schon seit vielen, vielen Jahren in Bern immer wieder diskutiert wird. Damals war die SVP alleine, jetzt nach all diesen Problemen scheint nun auch in der bürgerlichen Mitte allmählich das Bewusstsein und die Bereitschaft vorhanden zu sein oder sich zu formieren, eben diese Selbstverständlichkeiten, diese Vernünftigkeit endlich in Betracht zu ziehen. Dann die provisorische Krippenfinanzierung ist einmal mehr verlängert worden. Das ist ja auch so ein Theater in Bern, immer diese Provisorien, die dann zu Providurien werden, zu Ewigkeitsprovisorien. Das gilt auch für die Krippenfinanzierung. Das ist eine Anschubfinanzierung. Dann sollen die Krippen auf eigenen Füßen stehen. Können Sie vergessen, jetzt hat man das wieder verlängert, 2026. Wenn der Staat eine Finanzierung einführt, das lehrt die Geschichte, dann wird er das nie stoppen. Die Reform, die Reform der beruflichen Vorsorge des entsprechenden Gesetzes, diese Reform habe es schwer, das sind die neuesten Erkenntnisse, wir stimmen ja demnächst darüber ab. USA erwägen Freigabe von Langstreckenraketen auf Ziele in Russland, also die Amerikaner legen ein Brücke nach, um hier ihren Plan zu verfolgen, zumindest den Plan der Neokonservativen, jetzt hier in den Linken, in den demokratischen Kreisen, ihren Plan, tatsächlich die Ukraine, Russland militärisch besiegen zu lassen. Ich habe mit einem früheren estnischen Minister über dieses Thema gesprochen, der dazu auch eine ganz dezidierte Auffassung vertritt, nämlich, dass man Russland unbedingt eine militärische Niederlage bereiten solle. Er hat mir gesagt, im Gespräch, selbstverständlich würden die Ukrainer unsere Freiheit verteidigen in diesen Krampfgebieten gegen Russland. Das ist ja das Argument, das ich hier immer wieder kritisiere. Ich meine, wenn es unsere Freiheit ist, ja, warum sind wir dann nicht bereit, selber da zu kämpfen? Dann ist ja unmoralisch, ein anderes Land für unsere Freiheit kämpfen zu lassen. Also hier muss man immer wieder Fragezeichen setzen. Aber interessant, wir bringen Ihnen natürlich auf diesem Kanal eben alle Narrative, alle Betrachtungen. Es gibt eben unterschiedliche Sichtweisen und jeder hat ja das Recht, seinen Akzent etwas so zu setzen, wie er das möchte. Und wir als Journalisten haben die Aufgabe, Ihnen eine möglichst reichhaltige Palette ohne dieses vorgekaute, ohne dieses vorgeformte, schablonisierte Denken da vorzuführen. Fühle mich wie neu geboren. Auch hier noch Zitate nach dem Rededuell in Harris, hat Trump seine Meisterin gefunden, jubelt der Tagesanzeiger. Ja, wenn da noch nicht zu früh gejubelt wird. Nachruf auf Caterina Valente. Sie machte, was sie wollte, weil sie es konnte. Im Alter von 93 Jahren ist die große Entertainerin im Tessin gestorben. Das die wichtigsten Nachrichten des Tages aus der Schweiz, aus der Schweizer Perspektive. Und jetzt gleich im Anschluss die internationale Sendung. Bleiben Sie dran. Ich freue mich, wenn ich Sie auch da wieder begrüßen darf. Ich zähle auf Sie und melde mich zurück.